Glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Glückselig sind die nach der Wahrheit, nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Glückselig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Glückselig sind die reines Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Diese Worte sind aus Matthäus Kapitel 5, Verse 3 bis 7. Und liebe Gemeinde, es ist wirklich für mich eine Freude, mit euch da zu sein. Ich muss ehrlich sagen, ich bin ein bisschen nervös, aber wir können beten, dass ich ein bisschen herunterkomme. Ich wollte mit euch diese Worte lesen, die sehr bekannt sind, weil mir ist aufgefallen, um das richtige Verständnis von Gottes Wort zu haben, man braucht nicht nur den Verstand, sondern du brauchst auch die richtige Herzenseinstellung. Deswegen, Jesus, er hat eine so wichtige Predigt wie die Bergpredigt. Und bevor er angefangen hat, alles zu erklären oder zu sagen, er beginnt genau mit diesen Worten. Und das sind ganz gezielt. Und genau das brauchen wir auch für heute. Das ist nicht das Thema für heute, das ist nur eine Einleitung. Nämlich, wenn du erkennst, dass du geistlich arm bist, das heißt, du merkst, ey, meine Beziehung mit Gott ist noch nicht so weit, wie eigentlich die Beziehung sein sollte, dann bist du richtig. Da hast du schon die richtige Herzenseinstellung. Wenn du traurig bist, vielleicht wie die Sachen los in deinem Leben, in deiner Beziehung mit den Mitmenschen, mit Gott, dann bist du auch an der richtigen Stelle. Wenn du erkennst, dass nicht nur du sanftmutig bist, sondern auch die anderen Menschen auch deinen Sanftmut verdienen, weil irgendjemand muss auch so sanftmütig mit dir sein, dann bist du auch an der richtigen Stelle. Wenn du erkennst, dass eigentlich du Hunger hast, wirklich zu verstehen, was will Gott heute durch diese Predigt mir sagen, dann bist du auch an der richtigen Stelle. Wenn du barmherzig bist, wenn du bereit bist, auch anderen zu vergeben, die dich verletzt haben, dann bist du auch richtig da. Und wenn du, obwohl du ein unreines Herz hast, trotzdem vor Jesus gekommen bist oder kommen willst, um von ihm zu lernen und bereinigt zu werden, dann bist du auch an der richtigen Stelle. Deswegen, bevor ich anfange, möchte ich euch einladen zu bitten, dass wir einfach richtig bereit sind für Gottes Wort. Ist das gut? Also lasst uns bitten. Herr Jesus, ich bin so dankbar, dass da der Raum gefüllt ist. Und Herr, ich will nicht, dass das leere Worte sind. Ich will, dass wir wirklich verstehen, was du uns zu sagen hast. Bitte, Vater, sei du anwesend. Lass uns deine Worte verstehen. Und Herr, du weißt, was unser Herzen beschäftigt, wo wir gegen dich sündig haben, vergib uns. Aber füll uns jetzt mit deinem Geist, damit wir wirklich etwas mitnehmen können. Im Namen Jesu, Amen. Gut. Ich will zuerst mal wissen, wo sind da unsere Jugend, also bis Mitte 20? Wo sind da? Hände hoch. Bis Mitte 20, okay, ich sehe ein paar dort. Bis Mitte 20, unsere Jugend. Also vom 0 bis Mitte 20, also Kinder können auch aufstehen. Ja, genau. Super, habe ich alle? Gut. Jetzt, ihr habt die leere Hände, also die leere Hand habt ihr aufgestreckt. Jetzt brauche ich die zweite Hand, aber nicht so, sondern so. Wo sind eure Bibel? Also eure Bibel zeigen. Ja, hochheben. Ich will einfach mal durch. Ja, alle Jugendliche, alle, die sich jung fühlen, ja. Erzählt ihr, Amelia? der Bibel dort. Ja, kannst von Mama nehmen, kein Problem. Ja, super. Also ich war dieses Jahr war ich im Talentschmiede. Und ich habe eine PowerPoint-Präsentation vorbereitet, heute habe ich leider nicht. Und ich war erstaunt, ich dachte, die Kinder würden nicht einmal die Bibel mitnehmen, aber sie waren alle da mit der Bibel. Und seitdem weiß ich habe keine Entschuldigung mehr. So, lass uns aufschlagen in Jesaja, Kapitel 6. Jesaja Kapitel 6, es ist eine Stelle, vielleicht liest nicht jeder, aber ich finde eigentlich eine sehr spannende Stelle. Jesaja Kapitel 6, Verse 1 bis 5. Darf ich jemanden bitten, wo so eine laute Stimme hat, es heute zu lesen? Wenn möglich. Jesaja Kapitel 6, Verse 5, Verse 1 bis 5. Getraut sich jemand? Okay, dann lese ich das vor. Jesaja Kapitel 6, Verse 1 bis 5. Im Todesjahr des Königs Josia sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron. Und seine Säumen erfüllten den Tempel. Seraphim standen über ihm. Jeder von ihnen hatte 6 Flügel. Mit 2 bedeckten sich ihr Angesicht, mit 2 bedeckten sie ihre Füße und mit 2 flogen sie. Und einer rief dem anderen zu und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Herrscharen. Die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Da erbebten die Pfosten der Schwellen von der Stimme des Rufenden und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Da sprach ich: Wehe mir, ich vergehe, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und wohne unter einem Volk, das unreine Lippen hat. Denn meine Augen haben den König, den Herr der Herrscher gesehen. Das, was wir gerade gesehen haben oder gelesen haben, das finde ich sehr spannend. Weil hier der Prophet Jesaja, das war bei seiner Berufung, er durfte Gott sehen. Und ich bitte etwas von euch. Ich bitte nicht nur zuzuhören, sondern mitzudenken. Okay, könnt ihr das machen? Mitdenken. Weil wenn man nicht mitdenkt, dann kann man die Tiefe von der Botschaft nicht erreichen. Also wir haben gelesen, dass er hat Gott gesehen auf einem hohen und erhabenen Thron. Und um ihn sind so ganz spezielle Wesen, Engel, eine ganz spezielle Engelsorte, nämlich Seraphim. Sie haben sogar 6 Flügel. Mit 2 bedecken sie ihr Angesicht, mit 2 die Füße und mit 2 folgen sie. Also so viel Reverenz gegenüber von Gott. Und sie waren am Sagen: Heilig, heilig, heilig. Und die Auswirkung von dieser Vision, wo der Prophet Gott gesehen hat, hat er dann beschrieben in Vers 5, dass er sagt: Ey, ich vergehe, ich sterbe fast, dass ich Gott gesehen habe. Es gibt auch nochmal einen Prophet, den finde ich auch sehr spannend, in Hesekiel Kapitel 1. Also ich hoffe, er findet Hesekiel. Ganz am Anfang, Hesekiel Kapitel 1. Und dort die Verse 4 bis 6, er durfte auch Gottes Thron sehen, er durfte auch Gott sehen. Und er beschreibt auch ähnlich, aber mit anderen Details. Und ich schaute und siehe einen Sturmwind, also Hesekiel Kapitel 1, Verse 4 bis 6. Und ich schaute und siehe einen Sturmwind, kam vom Norden her, eine große Wolke und ohne das Feuer, von einem Strahlen ganz umgeben. Aus seiner Mitte aber glänzte es wie Goldschimmer. Mitten aus dem Feuer. Und mitten aus diesem erschien die Gestalt von 4 lebendigen Wesen. Und dies war ihr Aussehen. Sie hatten Menschengestalt. Und jedes von ihnen hatte 4 Gesichter. Und jedes von ihnen hatte 4 Flügel. Also er sieht, er hat wieder auch eine Vision. Und er sieht auch Gottes Thron, aber das Mal, er sieht 4 lebendige Wesen. Später in Hesekiel, man lernt, dass das Cherubim sind. Aber ich springe ein bisschen und wir gehen zum Vers 26 bis 28. Und oberhalb der Himmelsausdehnung, die über den Häupten war, war das Gebilde eines Thrones. Anzusehen wie Saphirstein. Oben auf dem Gebilde des Thrones aber saß eine Gestalt anzusehen wie ein Mensch. Ich sah auch etwas wie Goldschimmer, wie das Aussehen eines Feuers inwendig ringsum. Von der Erscheinung seiner Lenden nach oben hin und von der Erscheinung seiner Lenden nach unten hin sah ich wie das Aussehen eines Feuers und wie ein Glanz war rings um ihn her. Wie der Bogen aussieht, der an einem Regentag in den Wolken erscheint, so war auch der Glanz ringsum anzusehen. So war das Aussehen der Erscheinung der Herrlichkeit des Herrn. Als ich sie sah, fiel ich auf mein Angesicht und ich hörte die Stimme von einem, der redete. Zusammengefasst, da haben wir auch Ezekiel, Jesaja haben wir gelesen, er sieht Gottes Thron hoch und erhaben, und er sieht um Gottes Thron Seraphim, also Engel mit 6 Flügeln, wo immer am Sagen waren, heilig, heilig, heilig. Ezekiel, er ergänzt das und er sagt, er sieht Gottes Thron auch. Es ist auch spannend, er sagt, Gottes Thron war so wie Saphirstein, das heißt blau, spannend. Und er sieht Gottes Thron und er sagt, dass um Gott, es ist so wie eine Herrlichkeit wie Feuer. Und er sagt, dass um den Thron war etwas wie ein Regenbogen. Und er sah auch, dass um Gottes Thron waren 4 Wesen. Später in Ezekiel, wie gesagt, man kann lesen, dass das Cherubinen sind. Und er sagt, sie haben 4 Flügel und sie sind auch da vor Gottes Thron. Das Thema eigentlich für heute heißt ein Freund Gottes. Aber bevor wir reden, was heißt eine wahre Freundschaft mit Gott, wir müssen begreifen, wer wirklich Gott ist. Weil ich denke, wir reden oft über Gott, aber wir haben vielleicht das Bild vom Gott von Hollywood oder von Marvel. Also ich war so ein Marvel-Fan. Und man denkt einfach, Gott ist vielleicht wie der, keine Ahnung, der Superman oder was auch immer, was für Kreaturen dort sind. Aber nein, unser Gott, wo wir dienen, der ist heilig. Die Bibel sagt, dass sogar Gott ist wie ein verzehrendes Feuer. So viel Heiligkeit, dass wenn wir ihn sehen würden, wir würden sogar sterben. Weil wer so heilig ist. Könnt ihr das begreifen? Im Alten Testament, wo Gott in seinem Tempel war, wenn jemand hingegangen ist, im Allerheiligsten, ohne dass die Person dessen würdig war, ist einfach vernichtet worden. Wir dienen nicht irgendeinen Gott. Und doch sagt er, und jetzt gehen wir zu dem Vers, wo wir vorher gelesen haben, in Johannes Kapitel 15. Doch sagt er in Johannes Kapitel 15, Vers 13, größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Da spricht Gott und er sagt, ey, noch größere Liebe gibt es nicht als die, dass einer sein Leben gibt für die Freunde. Und wenn Gott das sagt, dann meint er sich selbst und dann sagt er, dass du sein Freund bist. Spannend. Damit wir verstehen, was er genau das meint, einem gibt sein Leben für seine Freunde. Ihr kennt sicher Johannes 3,16, oder? Also, dann können wir gemeinsam zitieren. Mindestens, ich hoffe, das könnt ihr sagen. Denn, so sehr, hat Gott... Ja, come on, okay. Johannes 3,16. Denn, so sehr... Yes? Das, ja, ja, damit? Okay. Lernt man das in Adva? Wer ist da Advaianer? Lernt man diese Bibelverse auswendig? Okay, ich dürfte alle zurück zum Adva. Ich will diese Vers, Johannes 3,16, ergänzen mit 2. Korinther 5, Vers 19. 2. Korinther 5, Vers 19. Und da steht, weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihnen ihre Sünde nicht anrechnete und das Wort der Versöhnung in uns legte. Dieser Vers mit Johannes 3,16, wenn man das kombiniert, das ist gewaltig. Weil Johannes 3,16 sagt, Gott hat so sehr geliebt, dass er seinen Sohn gab. Und wir könnten meinen, okay, dann hat Jesus uns sehr geliebt. Aber Gott, ja, er hat nun gesagt, okay, Jesus, kannst gehen. Aber mit diesem Vers, wir lernen, dass nein, Gott war in Jesus. Das heißt, es ist nicht nur Jesus, wo das Leben in dem Sinn verloren hat oder gegeben hat, sondern es war Gott selbst, wo alles geopfert hat für dich. Und oft wir begreifen nicht, und ich habe an einem Beispiel gedacht, und darf ich dich bitte nach vorne? Ja, genau. Darf ich dich bitte nach vorne? Ganz gut, ja. Genau, jetzt schauen alle, jetzt können alle, wo am Schlafen waren, wieder aufwachen. Wie ist dein Name?
Joel.
Joel, freut mich.
Oi.
So. Seht ihr alle Joel?
Oi, Tana.
Ein großer, starker Mann. Jetzt müsst ihr vorstellen, ich habe da so eine kleine Socke von meinem Sohn. Und so ein kleines Schuh. Es passt ihm noch und ich hoffe, wir müssen nicht bald etwas Neues kaufen. Jetzt muss ich vorstellen, wie alt bist du, Joel?
32.
Joel ist 32. Könnt ihr vorstellen, dass Joel Mausch da drin gepasst hat? Könnt ihr das vorstellen? Wie das möglich war? Also ich frage jetzt die Schuhegröße nicht, aber vielleicht wenn du ein bisschen auf die Seite kommst, einfach von da, von dieser Größe zu dieser Größe da. Ha? Danke, Joel. Danke, Joel. Warum das Sinnbild? Wenn wir lesen, dass Gott Mensch wurde, das ist sogar schlimmer, dass jetzt plötzlich Joel so eine Socke anlegen würde. Versteht ihr das? Dass dieser gewaltige Gott, wo so groß, so mächtig ist, plötzlich so klein wurde, das ist unglaublich. Das ist wirklich unglaublich. Das Thema ist ein Freund Gottes. Gott hatte wirklich einen sehr guten Freund und er hieß Moses. Und ich möchte mit euch gehen zu 2. Mose Kapitel 33. 2. Mose Kapitel 33. Und ich bitte wirklich euch sehr, wer eine Bibel hat, bitte schlägt mit mir auf. Nicht nur zu hören. Das wäre für mich wirklich ein großes Anliegen. 2. Mose Kapitel 33. Ab Vers 18. Gott hat einen sehr guten Freund. Und er hieß Moses. Und er hat Gott gefragt etwas, wo vielleicht kein Mensch ihn gefragt hat. Oder sogar nicht einmal die Möglichkeit hatte. 2. Mose Kapitel 33, ab Vers 18. Er, Mose, aber antwortete, so lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Und der Herr sprach, ich will alle meine Güte vor deinem Angesicht vorüberziehen lassen und will den Namen des Herrn vor dir ausrufen. Und wenn ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und über wen ich mich erbarme, über den erbarme ich mich. Und er sprach weiter, mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Diese Bibelstelle ist sehr wichtig. Wie kannst du wirklich einen Freund haben, dessen Angesicht du nicht sehen darfst? Wie funktioniert das? Moses sagt, okay, Herr, wir arbeiten zusammen, wir haben eine Beziehung, wir haben eine Freundschaft, aber lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Und Gott sagt, ja, ich werde deinen Wunsch schon erfüllen, aber mein Angesicht kann gar kein Mensch sehen, und leben. Krass. Ich will noch weiterhin in diesem Gedanken bleiben und das sogar noch vertiefen. Es geht noch tiefer als das. Warum darf kein Mensch sein Angesicht sehen? Wenn wir Jesaja Kapitel 29, Vers 2 lesen, Jesaja Kapitel 59, genau, Vers 2, Jesaja 59, Vers 2 steht, also ich lese ab Vers 1, siehe, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz zum Retten und sein Ohr nicht zu schwer zu hören, sondern eure Missetaten trennen euch vor einem Gott und eure Sünden verbergen sein Gesicht vor euch, dass er nicht hört. Oh, es gibt da einen Faktor, wo uns von Gott trennt. Es gibt da einen Faktor, wo eigentlich die Freundschaft, die wahre Freundschaft mit Gott verhindert. Und ich möchte sogar noch tiefer gehen. Wenn wir zurück zu Johannes Kapitel 15 gehen, die Stelle, wo wir waren am Anfang. Ich hoffe, er kommt nach. Johannes Kapitel 15. Wir haben den Vers 13 gelesen, jetzt lesen wir Vers 14. Und da steht, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was immer ich euch gebiete. Und ich weiß es nicht, ich mag ehrlich zu sein. Und ich habe sehr oft diese Bibelstelle gelesen, oder ähnliche Bibelstellen, und ich habe immer gesagt, Herr, Es ist eine schöne Bibelstelle, wo du sagst, dass du eine so große Liebe für mich hast, dass du dein Leben aufgegeben hast für mich. Aber wenn du sagst, ich bin nur dein Freund, wenn ich nur das mache, was du sagst, ich meine, ich mache die Mehrheit, 90%, aber es gibt immer noch in meinem Leben diese 10%, ich bin da nicht ganz deiner Meinung. Muss ich ehrlich gestehen. Ich halte den Sabbat, ich esse kein Schweinefleisch, ich schaue auf meine Gesundheit, ich fluche nicht, ich mache das nicht alles. Aber Herr, im Bereich von meiner Sexualität, ja, da bin ich nicht ganz deiner Meinung. Oder ich gehe zwar in die Gemeinde, ich unterstütze, aber wenn du sagst, dass der Zehnte dir gehört, Herr, ich bin wirklich nicht ganz deiner Meinung. Und ich muss ehrlich sagen, sehr oft habe ich mich so gefühlt, ich lese die Bibel, aber es gibt gewisse Stellen, wo einfach so wie in meinem Herz nicht ganz, es tut ein bisschen weh. Es klingt ein bisschen komisch, wenn Gott sagt, gehorsam, gehorsam. Herr, es passt mich nicht so. Ich weiß nicht, ob ihr euch so fühlt, manchmal, wenn ihr die Bibel lest, wenn man ehrlich ist, selbst wenn man Christ ist. Aber es gibt eine Lösung. Aber zuerst lasst uns etwas verstehen. Römer 8, Vers 7. Ich kann euch sehr empfehlen, dieser Vers ist sehr wichtig, um uns das Verständnis zu geben. Wenn du dich genauso fühlst, wie ich vorher beschrieben habe, wie ich mich auch oft gefühlt habe oder fühle, Römer 8, Vers 7 gibt eine gute Antwort. Weil nämlich das Trachten des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist. Denn es unterwirft sich dem Gesetz Gottes nicht und kann es auch nicht. Und die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Das ist eigentlich der Kern vom Problem. Wenn du dich so fühlst, jedes Mal, wenn du über Gottes Gesetze liest, dass gewisse Punkte, es passt mir nicht so. Oder wenn du ermahnt bist, kein Problem. Es ist nicht, dass du etwas Komisches in dir hast. Es geht vielen da auch so. Du bist nicht der Einzige. Aber die Bibel sagt, dass eigentlich der Grundproblem ist, ganz natürlich, dass der natürliche Mensch von Geburt an wir eine Feindschaft gegen Gott haben. Ganz natürlich in uns. Ob du willst oder nicht, diese Feindschaft ist da. Das haben wir leider von Adam und Eva geerbt. Du musst nicht ein Kind beibringen, wie das Kind schlägt oder lügen soll. Du musst beibringen, wie es richtig verhalten soll. Aber der Rest macht das Kind von alleine. Diese Feindschaft ist in uns. Und deswegen muss Gott uns neu machen. Nur wenn wir wirklich neu geboren werden, erst dann können wir gerne wahre Freunde von Gott sein. Ich habe meine Zeit gar nicht im Überblick, aber ich versuche jetzt langsam zum Schluss zu kommen. Was ist Gottes Lösung? 2. Mose Kapitel 33. Gehen wir da zurück. 2. Mose Kapitel 33. Zurück von dieser Geschichte von Mose und Gott. Was war damals Gottes Lösung für das Bitten von Mose? Er durfte ja Gottes Angesicht nicht sehen. Da lesen wir in 2. Mose Kapitel 33, Verse 21 bis 23. Doch sprach der Herr, und ich finde es so schön, dass da steht, doch sprach, okay, es gibt keine Lösung, dass man im Gesicht nicht sehen, aber doch sprach der Herr, siehe, es ist ein Ort bei dir, bei mir, da sollst du auf dem Felsen stehen. Wenn dann meine Helligkeit vorübergeht, so stelle ich dich in die Felsenkluft und ich will dich mit meiner Hand so lange bedecken, bis ich vorübergegangen bin. Wenn ich dann meine Hand zurückziehe, so darfst du hinter mir hersehen, aber mein Angesicht soll nicht gesehen werden. Ich finde das schön, weil Gott sagt, es ist unmöglich, dass du mich siehst, aber doch, ich schaffe mal eine Lösung. du kannst da hinter diesem Felsen verstecken und ich gehe vorüber, ich lege meine Hand und wenn ich vorübergegangen bin, dann darfst du mich von hinten sehen. Liebe Gemeinde, etwas müssen wir verstehen. Egal wo du stehst, geistlich, mir ist egal wie lange, trotzdem, Gott hat immer eine Lösung. Vielleicht kennst du die Lösung nicht, aber heißt nicht, dass Gott nicht eine Lösung für deine Situation hat. Gott kann dich immer noch von dem Punkt, wo du bist, so nah bringen, wie du eigentlich nie geträumt hast. Und ich finde interessant, dass die Lösung von Gott war, weißt du was, ich verstecke, ich verberge meine Herrlichkeit, aber ich komme dir sehr nah wie möglich. Das heißt, ich gehe an dir vorüber, ich bin eigentlich sehr nah, aber ich verstecke meine Herrlichkeit, dass du nicht vernichtet bist und doch, dass du nah von mir bist, nah bei mir bist. Das gleiche Prinzip hat Gott auch öfters gemacht. Wir lesen zum Beispiel im 2. Mose, Kapitel 25, Vers 8. Da gehe ich nur ganz schnell vorüber, wo Gott gesagt hat, und sie sollen mir ein Heiligtum machen, damit ich in ihrer Mitte wohne. Wo Gott gesagt hat, ich will mit meinen Menschen wohnen, macht mir ein Heiligtum. Anders gesagt, ein Zelt, wo ich in der Mitte bin, wo meine Herrlichkeit bedeckt ist durch den Vorhang und wo man mich nicht sieht, aber doch, wo man sehr nah ist. Aber eigentlich, wenn man geht zurück zu Johannes, Kapitel 1, seine sehr bekannte Stelle, Johannes Kapitel 1, Vers 14, da steht, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Eigentlich das Wort wurde Fleisch und wohnte. Das Wort wohnte, man konnte übersetzen, das Wort stifthütete. Also ich weiß, das gibt nicht auf Deutsch, aber eigentlich das gleiche Sinnbild wie im Heiligtum. Anders gesagt, als Jesus Mensch wurde, es ist nicht anders als Gottes Versuch, möglichst so nah wie möglich an uns zu kommen. Er wusste ganz genau, mein Angesicht kann man nicht sehen, aber was ist, wenn ich meine Herrlichkeit komprimiere, meine Herrlichkeit klein mache und so klein mache, dass ich das unterdrücke im Fleisch, sodass die Menschen mein Angesicht, ein menschliches Gesicht sehen können. Sodass ich, du und ich wieder von Angesicht zu Angesicht reden können. Und das hat er gemacht und er wohnte unter uns. Und klar, wir können sagen, aber Jesus ist im Himmel, wie ist das mit mir? Ja, das Wort wurde falsch, aber das Wort wurde auch schriftlich. In diesem Buch, Gott komprimierte seine Herrlichkeit und er machte schriftlich, dass du doch ihn sehen kannst und diese Gemeinschaft mit ihm genießen kannst. Mein letzter Bibelvers ist in 2. Korinther, Kapitel 3, Vers 18. Kapitel 3, Vers 18. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Dieser Bibelvers als Schlussvers ist sehr entscheidend für mein Leben und für dein Leben. In uns ist diese Feindschaft, wie ich gesagt habe, wie wir gelesen haben, gegen Gott. Diese Feindschaft zeigt sich nicht, indem man sagt, ich bin ein Atheist. Das zeigt sich nicht so. Diese Feindschaft, oft muss ich ehrlich sagen, zeigt sich, indem man kommt in die Gemeinde, man hält den Sabbat, aber innerlich bist du komplett woanders. Diese Feindschaft zeigt sich genau dann, wenn niemand da ist, wenn du in deinem privaten Leben bist, wenn du unter die Menschen bist, wo Gott nicht kennen und zu gewissen Sachen eingeladen bist. Diese Feindschaft oft zeigen sich auf deinem Knattel, in deinem Handy, wie du dein Instagram-Account oder was auch immer führst, oft sogar in deine Gedanken. Es muss gar nicht so weit gehen. Aber Gott sagt, er will uns verwandeln. Und wie passiert das? Indem wir das, was uns von Gott trennt, indem wir wegnehmen und ihn betrachten. Indem wir Zeit mit ihm verbringen. Weil wenn wir Zeit mit ihm verbringen, dann stärken wir die Freundschaft. Und das Prinzip, wo er das sagt, ist, dass das, was wir anschauen, zu dem werden wir verwandelt. Kein Wunder, Gebrauchszeiten oft das. Weil indem du immer das am Anschauen bist, die Musikindustrie, die Filmen, du wirst verwandelt. Du steckst deine Feindschaft gegen Gott. Aber indem du die Zeit nimmst, um Jesus, deinen Freund, kennenzulernen, da wirst du ihm ähnlicher. Ich kann euch nur zu Herzen legen, diese Woche, sogar heute, nehmt die Zeit, vor allem am Morgen. Ihr müsst vorstellen, Jesus, Gott hat schon diesen Schritt gemacht. Noch näher kann er nicht kommen. Noch näher kannst du nur du aufmachen, indem du die Zeit nimmst und wirklich studierst. Wie studiert man? Man vergleicht Bibelstellen mit Bibelstellen. Man denkt darüber nach. Was habe ich gelesen? Man stellt sich Fragen. Was sagt Gott? Was sagt diese Bibelstelle über Gott? Über mich? Über die Gemeinde? Über Jesus? Und man nimmt sich Zeit im Gebet. Ich muss euch ehrlich sagen, ich habe das lange nicht gemacht. Aber Gott hat mein Herz berührt, das zu machen. Und er hat mich auch aufgeweckt. Am 4 Uhr am Morgen war ich schon wach. Und ich so, warum bin ich schon wach? Aber ich habe mir die Zeit genommen. Und ich konnte wirklich eine Stunde einfach lesen, nachdenken, beten. Ich weiß, ihr denkt auch, kann das ein bisschen übertreiben. Ich stehe sicher nicht um 4 Uhr am Morgen. Ihr müsst auch nicht sein. Aber nehmt euch Zeit. Mindestens am Morgen. Ich möchte meine Schwester einladen. Wir wollen ein Lied vorsingen. Und wo wir das Lied vorsingen und ich das vorspiele, nehmt euch Zeit, betet zu Gott. Er liebt euch wirklich. Das, was die Barriere sind, bringt das vor Gott. Und viel mehr als das, macht einen Kompromiss mit Gott. Herr, wenn es sogar nötig ist, weck mich auf. Vielleicht nicht am 4, am 5 Uhr ist auch genug. Aber lass mich wirklich Zeit haben, um deine Helligkeit zu sehen.